Zum Mitnehmen bitte, der Politik-Video-Podcast für Staumann.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 der Staffel 3 unseres Podcasts. Ich bin heute hier mit Dr. Marc Lenz von GEOMAR. Schön, dass Sie heute hier sind. Würden Sie sich vielleicht kurz in ein paar Worten vorstellen?
Ja, ich bin Meeresbiologe, genauer gesagt Meeresökologe. Und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit der Bodenlebewelt des Meeres, also alles, was am Meeresboden lebt. Und meine Hauptaufgabe am GEOMAR ist die Koordination eines internationalen Forschungs- und Ausbildungsprogramms, das wir seit 20 Jahren betreiben hier am GEOMAR. Das wendet sich an Studierende, Masterstudierende, die können im Rahmen des Programms an einer globalen Studie teilnehmen zu einer bestimmten Umweltfrage. Und wir haben in der Vergangenheit im Rahmen des Programms eben auch schon öfter über das Thema Plastik und Mikroplastik gearbeitet.
Alles klar, vielen Dank. Dann fange ich gleich mal mit der ersten Frage an. Wie kommt denn eigentlich das ganze Plastik in das Meer?
Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Wege. Also global gesehen ist es vor allen Dingen das Problem, dass wir viel Haushaltsmüll auch in die Meere eintragen. Das passiert überall dort, wo es keine geschlossenen Müllwege gibt, also keine geschlossenen und gut funktionierenden Müllentsorgungssysteme. Es gibt viele Länder auf der Welt, wo es eben keine Möglichkeit gibt, Müll einfach zu entsorgen, so wie das bei uns ist, wo man den einfach in eine Tonne schmeißt und um den Rest wird sich gekümmert, sondern es gibt eben Länder, die solche Systeme nicht haben und da müssen Menschen selber sehen, was sie mit dem Müll machen, wie sie ihn loswerden. Oder es gibt eben sehr rudimentäre Systeme, das heißt, es gibt eben ein Sammelsystem und vielleicht noch eine Deponierung, aber die ist dann auch nicht immer sicher. Das heißt, Wind und Regen können den Müll austragen aus diesen Deponien und dann kann er auch über Flüsse ins Meer gelangen. Aber daneben gibt es eben noch viele verschiedene andere Quellen. Es gibt immer noch die illegale Entsorgung von Müll auf See. Das ist zwar verboten, aber wird trotzdem noch gemacht. Es gibt Plastikmüll, der aus der Fischerei hervorgeht, aus der Aquakultur hervorgeht. Es gibt Ladungsverluste auf See, die zur Verschmutzung der Meere führen. Also ganz viele verschiedene Quellen.
Sie meinten ja gerade, dass auch die Entsorgung von illegalen Müllen, wie zum Beispiel von Fischern, da einen Einfluss haben. Welchen Zusammenhang haben Geisternetze mit der Plastikmüll im Meer und welches Risiko bringen diese mit sich?
Also das ist weniger eine Form von illegaler Entsorgung, sondern Netze gehen einfach verloren durch jetzt Witterungseinflüsse oder was auch immer, was passieren kann auf See. Also da würde ich gar nicht mal sagen, dass das jetzt von den Fischern beabsichtigt ist, sondern das sind einfach Netze, die verloren gehen oder vielleicht auch nicht wiedergefunden werden, Stellnetze oder ähnliches. Und das Problem an Geisternetzen ist grundsätzlich, dass sie weiter fangen. Und zwar alles, was da reinschwimmt, das sind vor allem Fische, aber auch das können Seevögel sein, das können Meeressäuger sein, die in diese Netze geraten und dann da drin verenden. Und das ist das Hauptproblem. Geisternetze fangen weiterhin, auch wenn der Fang nicht mehr genutzt wird. Und deswegen sind sie ein Umweltproblem.
Alles klar,
und
danke.
Sie führen letztendlich auch dazu, wenn sie dann zerfallen, bildet sich Mikroplastik. Also es ist auch eine Form von Plastikverschmutzung letztendlich, weil Fischernetze sind aus Plastik. Aber die Hauptgefahr geht tatsächlich von der Fängigkeit aus.
Okay, alles klar, danke. Ihre Forschung liegt ja viel in der Tiefsee und der Bodenforschung der Meere. Welchen Einfluss hat denn Plastik und Mikroplastik auf die Tiefsee?
Also ich selber forsche nicht in der Tiefsee, ich forsche im flachen Wasser, also in Küstengewässern. Aber natürlich sind Kollegen und Kolleginnen hier im GEOMAR auch mit Tiefseeforschung beschäftigt. Wir wissen so gut wie nichts über die Effekte von Plastik auf die Tiefsee. Wir wissen, dass Plastik dorthin gelangt, auch als großer Müll sozusagen. Also man findet auf Tiefsee-Expeditionen Müll. Wir wissen, dass dieser Müll dort unten eigentlich nicht abgebaut wird. Also es gibt ja immer so diese Zahlen, die man lesen kann, wie lange Plastikmüll in der Umwelt existiert. Ich weiß nicht, wo diese Zahlen herkommen. Sie machen auch oft überhaupt keinen Sinn, weil es hängt ganz stark davon ab, wie die Umweltbedingungen sind. Wenn jetzt, wenn man einen Strand hat, wo es viel Sonneneinstrahlung gibt, wo es Wellenbewegungen gibt, dann wird Plastik sehr schnell zerkleinert und ist dann nicht mehr sichtbar. Es ist zwar immer noch da als Mikroplastik, aber es ist nicht mehr sichtbar. Aber wenn Plastikmüll an einen Ort wie die Tiefsee gelangt, wo es dunkel ist, wo es relativ kühl ist, wo kein Licht hinkommt, wo vielleicht auch nicht mehr viele viel Bewegung stattfindet, dann verändert sich dieser Müll nicht, wahrscheinlich nicht über Jahrhunderte und nicht über Jahrtausende. Insofern ist alles, was wir da unten hinbringen, wird dort sehr lange Zeit bleiben und kann natürlich mit all den Lebensformen, die es da unten gibt, in irgendeiner Art in Wechselwirkung treten.
Alles
Und wie
klar.
diese Wechselwirkungen konkret aussehen, das wissen wir gar nicht so genau, weil Tiefseeforschung doch ein sehr, sehr schwieriges Feld ist und sehr aufwendig ist. Und wir haben wenig Langzeitbeobachtung aus der Tiefsee.
Welche Auswirkungen hat denn das Plastik im Meer so an sich, also nicht nur auf die Tiefsee bezogen, sondern auch allgemein auf die Meere, auf die Organismen, die im Meer leben?
Ganz viele. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Plastikmüll mit Tieren oder auch mit Pflanzen im Meer wechselwirken kann. Also die bekanntesten sind natürlich, dass Tiere sich in Plastikmüll verfangen können, verheddern können, in Netzen eben oder auch in Plastiktüten oder ähnliches und dann ersticken oder ertrinken. Andere Möglichkeit der Wechselwirkung ist, dass Tiere das Plastik verschlucken. Auch das ist bekannt, vor allen Dingen von Seevögeln, aber wir wissen mittlerweile von Hunderten von Tieren, dass sie Plastik verschlucken, weil sie es oft mit ihrer Nahrung verwechseln. Was dann passieren kann, ist, dass sich das Plastik in den Mägen anreichert. Es kann ja nicht verdaut werden. Es kann dann oft auch nicht mehr ausgeschieden werden. Und dann sammelt sich das in den Mägen an, bis die Mägen voll sind. Und dann stellen die Tiere die Nahrungsaufnahme ein und verhungern. Das ist eine Möglichkeit. Es kann auch zu Verletzungen kommen des Magen-Darm-Trakts zum Beispiel, dass die Tiere sich verletzen und dann an den Verletzungen unter den Verletzungen leiden oder auch sterben an den Verletzungen. Oder es kann zum Darmverschluss kommen. Das ist eine andere Möglichkeit. Was auch passieren kann, ist, dass sich Müll großflächig auf lebende Oberflächen legt, also zum Beispiel auf Korallenriffe, wenn man jetzt an Plastiktüten denkt oder anderer Müll, der eben sehr flächig ist und der sich dann ablagern kann oder auf belebten Sedimenten auch. Und diese dann abschneidet von der Sauerstoffzufuhr, von der Lichtzufuhr, insgesamt vom Gasaustausch und so weiter. Das sind Effekte, die noch tatsächlich wenig untersucht worden sind, aber die treten überall an den Küsten auf, wo sich Plastikmüll ansammelt und dann zum Beispiel auf Korallenriffe gespült wird, in Mangrovenwälder gespült wird, in Salzwiesen gespült wird. Und da müssen wir sogar noch Forschung betreiben, um diese Effekte überhaupt erstmal zu beschreiben.
Man hört ja in den letzten Jahren so ein bisschen, dass die Korallen ihre Farbe verlieren. Liegt das am Plastik im Meer und beeinflusst das den Verlust der Farbe der Korallen?
Das kann durchaus sein, das ist noch nicht vollständig geklärt. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Korallen unter Mikroplastik beispielsweise leiden, wenn sie es dann aufnehmen. Es ist bei dieser ganzen Problematik, ist es oft sehr schwierig, genau Ursache und Wirkung in Beziehung zu bringen. Und was ich vermute, und das gilt für ganz viele Effekte von Mikroplastik oder Plastikmüll im Meer, ist, dass es hat einen gewissen Anteil an dem Druck, der auf solche Organismen lagert, also auch durch andere Umweltveränderungen wie die Erwärmung der Meere, die Überfischung oder die Übernutzung der Meere, die Verschmutzung der Meere mit anderen Dingen, jetzt wie zum Beispiel Schwermetallen oder Ölen oder so weiter. Und das alles wirkt gleichzeitig auf diese Organismen ein. Und ein gewisser Anteil geht dann auf das Plastik zurück. Und es wird aber am Ende eben sehr schwer sein, das genau zu quantifizieren, zu sagen, es war jetzt, weiß nicht, 20% das Plastik und 30% die Erwärmung und so weiter. Das wird man wahrscheinlich nicht auseinander dividieren können. Aber einzelne Untersuchungen haben gezeigt, dass Korallen durchaus leiden, wenn sie über längere Zeit Mikroplastik ausgesetzt werden. Und das kann eben am Ende auch dazu führen, dass sie unter dem zusätzlichen Einfluss anderer Umweltbelastungen dann ihre Farbe verlieren.
Alles klar. Viele Menschen essen ja Fisch und in den letzten Jahren hat sich ja so ein bisschen rumgesprochen, dass durch dieses ganze Mikroplastik im Meer der Konsum von Fisch auch für uns gefährlich geworden ist. Stimmt das? Und wenn, wie viel Einfluss hat das überhaupt auf uns?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir wissen vor allen Dingen, dass sich Plastik und Mikroplastik in den Mägen von Fischen befindet. Die essen wir in der Regel nicht mit. Es gibt nur ganz wenige Fische, wo wir den Magen mitessen. Und insofern ist die Gefahr schon mal sehr gering. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie auch ins Muskelgewebe übergehen kann, aber darüber wissen wir noch so gut wie gar nichts. Es gibt ein paar Befunde, aber das sind bislang noch wenige. Die Daten, die wir haben, beziehen sich vor allen Dingen auf die Mägen der Fische. Und wie gesagt, die essen wir nicht mit. Wo ich tatsächlich noch eine größere Gefahr sehe, ist das, wenn wir Fisch kaufen, der in Plastik verpackt ist. Dann, ich glaube persönlich, da habe ich keine Daten zu, das ist nur eine Vermutung, aber ich persönlich glaube, dass die Belastung durch die Verpackung dann größer ist als die Belastung des Fisches oder des Fischfleisches durch das, was die Tiere vorher im Meer aufgenommen haben. Also wenn man den in Plastik verpackt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich kleine Mikroteile von dieser Verpackung ablösen und dann an dem Fisch haften. So, die kann man natürlich abwaschen, wenn man den gründlich wäscht und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine größere Quelle für Mikroplastik im Fisch ist, als das, was die Tiere im Meer aufnehmen. Aber auch da fehlen uns noch letztendlich die Daten, weil die Partikel, die ins Gewebe übergehen können, die müssen extrem klein sein, weil sie ja durch die Darmwand der Fische gehen müssen. Und so kleine Partikel in Umweltproben nachzuweisen, ist immer noch sehr, sehr aufwendig. Das sind Partikel, die also definitiv kleiner sind als 10 Mikrometer und das ist schon sehr schwierig nachzuweisen.
Alles klar. Das heißt ja, dass, also die Forschung ist ja momentan noch nicht so weit, das höre ich immer von vielen Seiten, dass noch die meisten Bereiche noch nicht komplett endgültig erforscht sind und deshalb keine finalen Schlüsse jetzt schon gezogen werden können. Woran forschen Sie denn so momentan? Was sind die
Also
aktuellen?
wir haben zum Thema, vor allen Dingen zum Thema Mikroplastik geforscht. Wir haben uns einmal damit beschäftigt, wie sich Mikroplastik auf Muscheln auswirkt. Dann habe ich viel Forschung gemacht zu der Verbreitung von Mikroplastik in der Umwelt, wie auch also entlang von Küsten und auch im offenen Ozean. Da ging es auch um die Aufnahme von Mikroplastik durch Planktonorganismen. Und wir haben uns auch beschäftigt mit den Auswirkungen von großem Plastikmüll auf Küstenökosysteme. Und es stimmt, also viele Forschungsfragen sind noch nicht endgültig geklärt, vor allen Dingen zum Thema Mikroplastik. Steht immer noch die Frage im Raum, wie gefährlich das Material wirklich ist für die Umwelt. Und dazu gibt es keine abschließenden Antworten. Was wir gesehen haben in unserer Forschung ist, dass sich die Effekte von Mikroplastik zum Teil nicht unterscheiden von denen, die natürliches Mikromaterial auslöst bei Muscheln. Es gibt ja durchaus natürliche Partikel in dieser Größe, die auch von Muscheln aufgenommen werden. Das ist erstmal beruhigend. Es scheint nicht so zu sein, dass das Mikroplastik jetzt eine spezifisch negative Wirkung auf die Muscheln hat. Aber es ist auch nur ein Organismentyp. Wir haben dann auch nur wenige bestimmte Arten von Mikroplastik uns angesehen. Also man muss, das ist Das ganze Forschungsfeld ist sehr aufwendig und sehr umfangreich. Man muss tatsächlich viele, viele Möglichkeiten durchgehen, wie das Plastik wirken kann, in welcher Zusammensetzung, in welcher Größe, in welcher Beschaffenheit. Dann muss man sich angucken, welche Lebensstadien der Tiere von dem Plastik betroffen sind. Möglicherweise sind die erwachsenen Tiere, die wir untersucht haben, unempfindlich gegenüber Mikroplastik. Aber das könnte für Larven schon wieder ganz anders aussehen. Das ist sehr, sehr aufwendig und eben deswegen auch sehr langwierig. Aber ich glaube, was unstrittig ist, ist die Tatsache, dass Plastik nicht in die Umwelt gehört. Und die ganze Folgenforschung, die wir machen, ist natürlich wichtig. Aber letztendlich sind sich jetzt schon alle einig, dass wir den Eintrag von Plastik in die Umwelt unbedingt reduzieren und am besten auf Null bringen sollten.
Alles klar. Dankeschön. Plastikstrohhalme wurden ja verboten. Wie viel bringt das für die Meere? Wie würden Sie das beurteilen?
Ich glaube schon, dass das was bringt. Also Strohhalme waren jetzt ziemlich zahlreich in Gebrauch. Ich habe irgendwie irgendwann mal gelesen, dass die Zahl in der in Deutschland konsumierten Strohhalme in die Millionen geht. Und also das ist so ein Gebrauchsgegenstand, den wir häufig benutzt haben, der auch nur ein einziges Mal benutzt wird und danach ist er Müll in der Regel. Und dass die sehr leicht in die Umwelt gelangen. Insofern finde ich das eigentlich eine gute Idee, solche Sachen dann einfach vom Markt verschwinden zu lassen. Ich glaube, dass das positive Auswirkungen hat. Es gibt so ein paar solche Artikel, wo man sagen kann, okay, die kann man auch relativ einfach ersetzen, ohne dass wir jetzt da irgendeinen Nachteil von haben. Aber für die Umwelt stellt es einen Gewinn dar. Aber ich habe keine Zahlen dazu. Also ich kann nur, das ist nur eine Vermutung.
Ja, klar. Was würden Sie denn sagen, was wir persönlich tun können, um diese Plastik, ich weiß nicht, ob man es Masse nennen kann, aber das ganze Plastik im Meer zu verhindern?
Ja, also wir sind jetzt hier in Deutschland insofern in einer privilegierten Situation, als dass wir geschlossene Müllsysteme haben. Das heißt, wenn wir unseren Müll wirklich in eine Tonne, schmeißen, dann landet er nicht in der Umwelt. Außer von einigen Ausnahmen abgesehen. Es gibt immer noch Müllexporte, aus Deutschland in andere Länder, auch außerhalb der EU. Und dann kann es tatsächlich auch passieren, dass deutscher Müll in der Umwelt landet. Aber der Hauptteil wird tatsächlich verbrannt. Ein kleinerer Teil wird recycelt in Deutschland, gelangt aber nicht als Müll in die Umwelt. Das ist schon mal gut, aber wir können trotzdem einiges tun, um Plastikeinträge in die Umwelt zu verhindern. Was wir unternehmen können, ist einmal, dass wir Projekte unterstützen, die in anderen Weltregionen Müllentsorgungssysteme aufbauen wollen, weil das, glaube ich, ist die beste Maßnahme und die schnellste Maßnahme im Augenblick, um weitere Einträge von Müll in die Umwelt zu verhindern, dass man zumindest erstmal einfache Systeme aufbaut, die verhindern, dass Plastik in die Umwelt gelangt. Also wo man eben die lokalen Gemeinschaften mit einbindet, die Menschen mit einbindet und da nachhaltige Projekte initiiert, wo es darum geht, Müll einzusammeln und zu managen. So, das ist eine Sache. Wir können auch selber hier vor Ort Müll sammeln, aus dem Meer oder auch an Land. Das macht genauso viel Sinn, also Plastik aus der Umwelt wieder rauszusammeln. Das muss man nur leider händisch machen, weil es keine guten automatisierten Verfahren dafür gibt, die irgendwie viel bringen und wenig Schaden anrichten. Also solche Beach-Cleanups machen durchaus Sinn. Und was ich auch sehr sinnvoll finde, ist insgesamt darauf hinzuarbeiten, dass wir weniger Plastik konsumieren. Das hat jetzt bei uns in Deutschland vor allen Dingen eine Klimarelevanz, weil das Plastik, das wir hier konsumieren, ist in erster Linie eine CO2-Quelle, die, wie gesagt, der größte Teil des Plastiks bei uns wird verbrannt. Und das ist zwar insofern umweltfreundlich, weil das Plastik nicht als Feststoff in die Umwelt gelangt, aber es gelangt letztendlich als CO2 in die Umwelt und trägt damit zum Klimawandel bei. Also insgesamt ist es sowieso sinnvoll, den Plastikkonsum einzugrenzen oder einzuschränken. Das heißt, wir sollten weniger Einwegverpackungen benutzen, vor allen Dingen.
Alles klar, also würden Sie sagen, dass einerseits die Müllentsorgung verbessert werden muss, insbesondere in den Ländern, wo es momentan nicht der Fall ist, dass es, ich weiß gerade nicht mehr, was der Begriff war, dass es eine verschlossene Müllentsorgung quasi
Genau,
ist?
geschlossene Müllwege nennt man das, dass eben der Müll tatsächlich vom Verbraucher bis dann zu einer vollständigen Entsorgung, zum Beispiel durch Verbrennung oder durch Recycling, nicht in die Umwelt gelangen kann.
Alles klar. Und dann mit Kombination auf die Vermeidung von Plastik generell, dass eh nicht mehr so viel produziert wird,
Genau,
was sich dann
genau.
beides quasi kombinieren lässt.
Genau. Also dieses ganz große Müllproblem, was wir eben global haben, ist daraus entstanden, dass gleichzeitig immer mehr Plastikprodukte auf den Markt gekommen sind, vor allen Dingen Verpackungen, aber nicht im selben Maße Müllentsorgungssysteme aufgebaut werden konnten. Und diese Schere hat sich immer weiter geöffnet und dadurch gelangt immer mehr Müll in die Umwelt, leider.
Alles klar. Es gibt ja jetzt seit Ende letzten Jahres das Gesetz der EU zum Thema Mikroplastik. Wie würden Sie das denn beurteilen? Wie viel meinen Sie, wird das in Zukunft für unsere Meere bringen und
Also
lohnt sich?
ich finde es sinnvoll. Ich finde, man muss kein Mikroplastik in Kosmetika einsetzen. Das lässt sich relativ leicht ersetzen und das macht die Industrie ja jetzt mittlerweile auch schon. Insofern ist es gut. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Effekt auf die Meere jetzt relativ gering sein wird, weil das, was wir an kosmetischem Mikroplastik benutzt haben, war zum Glück nie besonders viel im Vergleich zu anderen Quellen. Ich glaube, in Deutschland waren das mal so 500 Tonnen im Jahr. Es ist gut, dass dieser Beitrag nicht mehr da ist, aber er war jetzt nicht so groß, dass sich die Situation grundlegend ändern würde.
Alles klar. Und so Flüssigplastik, hat das Einfluss auf die Meere? Weil von dem, was ich gelesen habe, ist das ja durch das EU-Gesetz nicht verboten worden. Hat das überhaupt Einfluss auf die Meere und landet das in den Meeren?
Doch, da gehe ich mal von aus, aber dazu haben wir jetzt keine Studien gemacht. Wir haben uns immer nur mit dem festen Mikroplastik beschäftigt, was eben in Form von Partikeln jetzt zum Beispiel in der Zahnpasta beigegeben wird oder so. Insofern kann ich dazu jetzt wenig sagen.
Ja, klar, verständlich. Aber dann ist es ja auf jeden Fall laut Ihnen sinnvoll, das Gesetz in erster Linie, auch wenn es vielleicht nicht den allergrößten Unterschied für die Meere jetzt direkt macht, ist es ja trotzdem für unsere Umwelt erstmal der
Genau.
richtige Schritt.
Genau. Es ist jetzt kein Game Changer, aber es ist schon sinnvoll.
Alles klar. Dann wäre ich tatsächlich auch mit meinen Fragen schon durch. Haben Sie noch irgendwas, was Sie hinzufügen wollen?
So, nicht.
Alles klar. Dann vielen Dank für das Interview. Schön, dass Sie heute da waren.
In der nächsten Folge Anfang März wird es ein abschließendes Fazit zum Thema Mikroplastik und dessen Verbot geben. Hört auch dort gerne wieder rein und bis bald.